Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist mal wieder eine richtig coole Folge, finde ich. Und zwar geht es um das Thema Recruiting, das heißt Mitarbeitergewinnung, Onboarding und so weiter in der Zeit von Corona. Was hat sich verändert? Wie funktioniert Recruiting im rein digitalen Raum? Und mega spannende Gäste, die das ganze Thema von mehreren Seiten durchleuchten. Von daher, ich glaube, es lohnt sich eigentlich für jedes Unternehmen, hier mal zuzuhören, denn hinterher sind wir ja alle im War of Talent und wir wollen alle die besten Mitarbeiter gewinnen. Heute erfahrt ihr, wie das geht. Ja, aber bevor wir einsteigen, hier nochmal der Hinweis auf unseren Sponsor. Ihr wisst ja, dieser Podcast erscheint mit freundlicher Unterstützung von Next Level. Das ist die Startup-Initiative von PwC. Und PwC ist Deutschlands führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft. Hier stehen also insgesamt 150 Expertinnen und Experten bereit, um Gründerinnen und Gründern von der Seed Stage bis zum Exit den Rücken frei zu halten. Und ihr wisst ja, wir stellen auch einige dieser Experten immer wieder in diesem Podcast vor. Ist also eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und was kann PwC Next Level für euch tun? Dazu gehört also unter anderem die Unterstützung bei den ganzen Hilfsprogrammen momentan, speziell bei den ganzen Corona-Programmen gerade. Und darüber hinaus hat aber Next Level eben auch einen riesen Fundus an tollen Kontakten, also Investoren und Kunden, die man gerne also eben mit Startups und Scale-Ups teilt. Von daher, wenn euch das interessiert, dann schaut euch bitte die Webseite pwc.de/startups an. Dort findet ihr alle weiterführenden Informationen. Und wir freuen uns auf jeden Fall über diese tolle Zusammenarbeit. Vielen Dank dafür. Ja, und damit kommen wir zu unserem Stammgast. Bei uns ist mal wieder nach längerer Abstinenz Janina Mütze von Civey zu Gast. Ich freue mich total, dass du da bist. Hallo Janina.
Ja, danke schön. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, toll. Janina, vielleicht kurz vorab, wie geht's dir? Wie geht's euch in Zeiten von Corona? Und vielleicht damit eingebunden mal kurz, vielleicht für die es noch nicht gehört haben, was Civey genau macht.
Wo fange ich an? Dann fange ich am besten mit Civey an. Civey ist das Unternehmen, was ich vor etwas mehr als 5 Jahren mit gegründet habe. Wir machen Markt- und Meinungsforschung in Echtzeit, erheben also digital rund um die Uhr und spielen unseren Kunden repräsentative Daten aus in sehr spitzen Zielgruppen. Und wie geht's uns heute? Wir hatten ja schon in den letzten Wochen mal drüber gesprochen, dass wir natürlich auch von Corona betroffen waren, die Unsicherheit gespürt haben, auch Kurzarbeit bei uns ein Thema war. Aber ich muss sagen, dass wir insgesamt sehr, sehr gut durch die Krise gekommen sind. Wir haben ja neue Produkte auch für uns entwickelt und den Kunden sehr kurzfristig geholfen, auch bis hin ins Krisenmanagement der Bundesregierung. Und ich bin so optimistisch für den weiteren Verlauf des Jahres, zumindest was unsere eigenen Zahlen angeht, dass ich jetzt auch die letzten Wochen ganz gut mal Urlaub machen konnte.
Ja, das ist toll. Und Zahlen ist genau das Stichwort. Ich muss ja mal sagen, ich finde das super, wie ihr arbeitet, Janina, denn ich bin ja jetzt ein dankbarer Abnehmer eurer Arbeiten, denn wir haben heute das Thema Recruiting und ihr habt euch wirklich toll vorbereitet und habt quasi eure Kanäle genutzt, um nochmal Zahlen zu erheben. Vielleicht magst du nochmal kurz eure Arbeitsweise beschreiben.
Genau, also wir verfügen ja in Deutschland über das größte Panel für Marktmeinungsforschung. Wir können also in sehr kurzer Zeit auf mehrere tausend Menschen in Deutschland zurückgreifen und somit sehr kurzfristig repräsentative Daten zur Verfügung stellen. Und als ihr uns angesprochen habt, dass es jetzt um das Thema Recruiting heute gehen darf, konnten wir also dann eben auch innerhalb von wenigen Stunden Daten erheben und für euch bereitstellen. Und die stellen wir unseren Kunden dann natürlich genauso wie euch immer in digitaler Form bereit. Das heißt, man hat Zugang zu dem Dashboard und kann wirklich live verfolgen, wie sich die Zahlen über die Zeit entwickeln.
Super, ist wirklich toll. Also wer sich das mal angucken möchte, da auf eurer Homepage findet man auch eine ganze Menge Beispiele, wie ihr quasi arbeitet und wie diese Daten aufgearbeitet werden. Lass uns doch mal einsteigen. Wie geht's denn dem Arbeitsmarkt in der Zeit von Corona?
Das ist tatsächlich auch schon die Gretchenfrage. Also wir haben uns mal versucht, dieser Frage anzunähern über verschiedene, etwas enger gestelltere Fragen, haben beispielsweise die Deutschen gefragt oder die Erwerbstätigen in Deutschland, ob sie aktuell konkret über einen Jobwechsel nachdenken. Und da sehen wir eben, dass das aktuell nicht einmal jeder Fünfte ist. Also 18,4%, jetzt Stand heute, an dem Tag, an dem wir miteinander sprechen. Bei den unter 30-Jährigen sind es fast 30%. Ich persönlich halte den Wert jetzt für nicht besonders niedrig und auch kein großes Alarmzeichen in der Krise, weil es ist ja normal, dass nicht jeder permanent über einen Jobwechsel nachdenkt. Wenn man sich jetzt beispielsweise anschaut, weshalb Menschen aktuell konkret nicht über einen Jobwechsel nachdenken, das haben wir quasi im nächsten Schritt gefragt, dann sagen eben über 2/3, dass sie aktuell einfach zufrieden sind mit Job und Gehalt. Und wir sehen wirklich, dass nur 7,5% der Erwerbstätigen, die aktuell keinen Jobwechsel erwägen, sagen, naja, vor allem eigentlich gerade wegen der Unsicherheit durch Corona. Also dieser Effekt, den finde ich relativ klein.
Das finde ich ganz interessant, denn das sind ja auch wirklich tagesaktuelle Zahlen. Man sieht ja sogar bei euch, dass die Zahlen sogar nochmal rückläufig sind. Ne? Das heißt, Leute sind eigentlich, hat man so das Gefühl, kleben so ein bisschen sogar an dem Job gerade.
Ja, ich weiß nicht, ob sie daran kleben. Da müsste man natürlich jetzt auch mal überlegen, wo diese Zahlen denn jenseits der Krise sein sollten. Das sage ich vielleicht einfach mal dazu. Das sind Zahlen, die haben wir jetzt erst aktuell erhoben. Ich persönlich glaube aber, dass wir hier was sehen, was wir in allen anderen unserer Erhebungen auch sehen, nämlich, dass die Deutschen sehr optimistisch eigentlich durch diese Krise durchgehen. Also wir haben nach dieser ersten Welle im März, April haben wir nur eine ganz kurze Unsicherheit gespürt, was den Jobmarkt angeht, was den Glauben an den eigenen Arbeitgeber und die wirtschaftliche Lage im eigenen Umfeld angeht. Und seitdem sind die Deutschen wahnsinnig optimistisch. Und auch jetzt so die jüngste Berichterstattung über die zweite Welle scheint sie nicht richtig zu verunsichern.
Und ihr habt ja auch gefragt, ob, weil das finde ich ja vor dem Hintergrund der quasi neuen digitalen Arbeitswelt sehr spannend, ob Arbeitnehmer auch bereit wären, für neue Arbeitgeber ihren Arbeitsort zu wechseln. Ne?
Genau, das haben wir auch gemacht und das finde ich auch total spannend, weil das ist eine Umfrage, die haben wir jetzt schon seit Juli letzten Jahres permanent erhoben, also wirklich jeden Tag auch neue Datenpunkte abgetragen. Und wir sehen einfach, dass diese Bereitschaft über diesen Zeitraum gesunken ist, für den neuen Arbeitgeber den Wohnort zu wechseln. Und jetzt gerade in den letzten Monaten, also seit April diesen Jahres, sieht man eben, dass der Anteil, die sich das auf keinen Fall vorstellen können, nochmal sehr deutlich gestiegen ist. Von, ich weiß nicht, jetzt im April waren wir da bei 34% bis Stand heute jetzt knapp 40%. Das heißt aber, dass in Summe, also die Menschen, die sich das eher nicht oder auf keinen Fall vorstellen können, heute bei 60% sind. Also Anteil der Menschen, die sagen, sie würden jetzt nicht für den Arbeitgeber ihren Wohnort wechseln. Das finde ich persönlich eine recht spannende Zukunftsfrage, ob wir da jetzt eigentlich schon eine erste Entkopplung zwischen Wohn- und Arbeitsort sehen oder es vielleicht auch nicht mehr so klar definiert sein muss.
Ja, zeitgleich habt ihr aber auch gefragt, und das finde ich dann in dem Kontext sehr spannend, ob man ein Unternehmen physisch kennenlernen muss, bevor man dort anfangen möchte, ne? Oder ob ein virtuelles Gespräch mit dem neuen Team oder dem neuen Vorgesetzten langen würde. Wie waren da eure Erkenntnisse?
Naja, wenn man die Menschen vor die Wahl stellt, ob sie für ein Bewerbungsgespräch eher ein persönliches Gespräch vorziehen würden oder ein Videotelefonat, dann sehen wir natürlich, dass eine überwältigende Mehrheit sich eher ein persönliches Gespräch vorstellen kann. Das sind jetzt hier über 80%. Wenn wir die Menschen aber konkret im Kontext von Corona befragen und sie ganz konkret fragen, würden sie es momentan aufgrund der Corona-Pandemie bevorzugen, mögliche Bewerbungsgespräche per Videotelefonie statt vor Ort zu führen, dann sind es eben 37%, die sagen, ja, das könnten sie sich eben gut vorstellen. Also da ist natürlich jetzt aufgrund der Gegebenheiten eine andere Bereitschaft da. Aber ich glaube, wenn man jetzt alle anderen Faktoren beiseite legen würde, dann ist so dieser persönliche Kontakt natürlich nach wie vor wünschenswert.
Und damit man attraktiv ist für Kandidaten, da habt ihr im Prinzip auch nochmal abgeklopft, welche Anforderungen quasi an den Job gestellt werden, beziehungsweise welche für Kandidaten besonders wichtig sind. Möchtest du das nochmal durchgehen?
Gerne. Also das ist, glaube ich, was uns dann als Unternehmer vielleicht manchmal nicht ganz so intuitiv erscheint, aber die Anforderungen an den Job, die sind weiterhin sehr klassisch. Also an Stelle 1 steht nach wie vor eine gute Bezahlung. Das ist ja auch sinnvoll, deswegen geht man ja im Zweifel auch arbeiten, weil man dann vielleicht irgendwie auch den Lohn am Ende des Monats erhält. Ganz dicht gefolgt wird dieses Kriterium vom unbefristeten Arbeitsvertrag. Also das Thema Sicherheit ist einfach noch sehr weit oben und für Arbeitnehmer weiterhin sehr wichtig.
Also super, Janina, es war toll wie immer, muss ich sagen. Ich freue mich wirklich über die Zusammenarbeit und ja, dann sage ich erstmal vielen Dank und bis bald.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal.
Super. Bis dahin, ne?
Bis dann.
Ja, das war also Janina Mütze von Civey und ich kann euch nur den Tipp geben, schaut euch mal civey.com an, dann kriegt ihr einen ganz guten Eindruck davon, wie Civey die ganzen Daten aufbereitet. Ich finde das auf jeden Fall extrem cool, muss ich sagen. So, und damit schlagen wir die Brücke von den Zahlen und den Statistiken hin zu den praktischen Anwendungsfragen. Ich freue mich extrem, dass bei uns Marie Kanellopoulos zu Gast ist. Sie ist Managing Director und Consultant bei Dunn Berlin. Herzlich willkommen im Podcast, Marie.
Hallo Jan, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin.
Super. Du magst du dich mal kurz vorstellen und auch erklären, was dann Berlin macht und warum ihr eben ein Profi seid für das Thema Rekrutieren in der virtuellen Welt?
Sehr gern. Ja, wie gesagt, ich bin Marie Kanellopoulos. Ich bin einer der Managing Directors von Dann Berlin. Und wir sind seit 7 Jahren auf dem Markt. Wir sind eine Beratungsfirma für schnell wachsende Unternehmen, hauptsächlich in der Startup-Szene. Und wir kümmern uns im Bereich People-Business um vielerlei Punkte. Zum einen rekrutieren wir auf Remote-Basis für verschiedene Kunden. Wir bauen erfolgreiche HR-Departments auf und wir kümmern uns auch um Prozesse und Organisationsstrukturen in den jeweiligen Unternehmen. Das Ganze machen wir meistens mit einer hybriden Mischung, dass wir teilweise Consultants vor Ort schicken, die mit dem Team arbeiten, die vielleicht nicht die Unternehmensbrille aufhaben, aber wirklich eine sehr empathische Bindung zu den Organisationen herstellen. Und dann geben wir auch einen sehr großen Push an Direct Search, an Recruiting, sodass wir die Prozesse damit unterstützen. Und zum anderen haben wir aufgrund der Tatsache, dass wir über 500 Startups von innen gesehen haben, wir haben unter anderem Airbnb Europe aufgebaut, wir haben Number 26 auf 700 Mitarbeiter skaliert, nehmen wir einfach gewisses Wissen mit und wir tragen es auch immer wieder in die Kundenunternehmen mit rein, sodass wir auch die Wachstumshürden von Startups kennen. Und wir uns auch gerne um Performance Management kümmern. Wir nehmen auch Projekte an bezüglich der Kulturentwicklung. Und warum sind wir die Experten im Bereich Recruiting? Ich würde sagen, dass wir gelernt haben, über die Jahre sehr gut unsere Prozesse digital aufzuziehen. Also tatsächlich würde ich gerade sagen, ist das so ein bisschen unsere Sternstunde in dieser Krise, weil wir es einfach gewohnt sind, zu kommunizieren, digital zu arbeiten, zu entwickeln, auch eine starke Teamkultur aufrechtzuerhalten und zu bilden. Und das Ganze funktioniert ja auch so, dass wir auf unsere Consultants auch sehr, sehr gut eingehen können. Wir haben ein internationales Team, welches zum Beispiel auch im Ausland arbeitet. Eine Mitarbeiterin, die ist mittlerweile fast 6 Jahre bei Dann und die arbeitet direkt aus Kapstadt. Das würde jetzt zum Beispiel ein Kundenunternehmen gar nicht sehen, ne? Weil alles halt digital ist.
Du hast gerade eben Teamkultur und empathische Verbindung gesagt. Ihr habt kein Büro, ne? Wie macht ihr das dann? Also jetzt bei euch selbst. Wie stellt ihr eine Teamkultur her, wenn ihr ein rein virtuelles Team seid?
Das ist eine gute Frage, sehr komplexe Frage. Also zum einen, wenn ich gehe mal ganz kurz auf den operativen Alltag ein. Wir haben ein Multi-Channel Communication Konzept, also Multikanal-Kommunikation in dem Sinne, dass wir verschiedene Themen auf verschiedenen Kanälen ansprechen. Wir haben unter anderem E-Mails, ne, das sind dann so für wichtige Themen, für langfristige Diskussionen. Alles Wichtige wird über den E-Mail-Kanal kommuniziert. Wir sind große Slack-Fans. Wir benutzen tatsächlich Slack sehr, sehr viel, intensiv und auch strukturiert für ad-hoc und projektbasierte Kommunikation. Wir haben zum einen interne Squads, die sich in verschiedenen Kundenprojekten wiederfinden. Das heißt, es gibt dann auch für jeden Kunden einen Slack-Channel, wo man sich untereinander alignen kann. Es gibt dadurch, dass man auch wirklich weiß, okay, die Mitarbeiter sind zu gewissen Kernzeiten auch wirklich verfügbar, erreichbar, kann man sie natürlich auch spontan anrufen. Unsere Meetingstruktur ist auch sehr gut ausgeprägt. Wir haben montags immer ein Weekly, wo das komplette Team mit dabei ist, wo jeder darüber erzählt, was er gerade zu tun hat, also was sind die Prioritäten für diese Woche, wo drückt eventuell der Schuh, sodass wir alle im Team auch fähig sind, das ja nachzuvollziehen und vielleicht auch demjenigen zu helfen. Und wir haben dann aber auch pro Projekt auch nochmal, wie ich gerade nannte, diese Squads, die sich dann natürlich auch austauschen. Das Ganze funktioniert wirklich sehr gut und ich habe in meinem Leben noch nie so ein großes Loyalitätsempfinden gehabt bezüglich eines Teams, weil ich aber auch glaube, dass wir sehr viel Wert auf Kultur im Hiring legen. Also die DNA von uns ist, dass wir die Arbeit mit dem Leben vereinbaren, dass wir sehr divers sind, dass wir sehr, sehr offen anderen Kulturen gegenüberstehen, anderen Persönlichkeiten. Wir glauben tendenziell mehr an Soft Skills als an Hard Skills, eine gewisse Dinge, also natürlich haben wir einen großen Qualitätsanspruch, aber gewisse Dinge kann man einfach leichter erlernen. Und bei ja der Arbeitsethik, die sind so fundamental in einem Menschen verankert, da kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, dass man das großartig ändern kann. Aber im Sinne von Hiring ist das wirklich sehr, sehr wichtig, dass Unternehmen auf ihre Kulturkomponente schauen und wirklich die Leute hiren, die auch für das Unternehmen passend sind.
Ist dann ein virtuelles Team quasi die Konsequenz davon, wenn du sagst, ihr wollt quasi irgendwie das Leben und die Arbeit möglichst gut verbinden? Jetzt hast du gerade das Beispiel Kapstadt genannt. Ist das die Konsequenz dann?
Ich würde nicht sagen, es gibt da noch gewisse Schritte dazwischen, ne? Also wir hatten ja auch ein Trend im HR, war ja auch so flexible Arbeitszeiten, dass man so quasi ein hybrides Arbeitsmodell findet, indem man sagt, okay, es gibt vielleicht mal einen Homeoffice-Tag. Das habe ich auch im Recruiting gesehen, dass das eine sehr starke Verhandlungskomponente war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ausschließlich 100% virtuell sein sollte, aber natürlich, je flexibler der Arbeitgeber ist, umso mehr vertraut er dem Team. Umso mehr bekommt man aber auch die intrinsische Motivation von Mitarbeitern, weil Mitarbeiter, die möchten Freiraum, die möchten Kontrolle und Vertrauen. Und nur wenn man sich auf gewisse Punkte einstellt, das ist ja auch immer eine Dealfrage, und vielleicht auch viel mit KPIs arbeitet, was wir auch tun, also auch data-driven und menschlich sein. Wenn man das hat, dann kann man definitiv mit mehreren Konzepten so eine große Teamloyalität bekommen.
Und jetzt euer Hiring-Prozess speziell, wie läuft der ab und wie lange dauert der und welche Stufen durchläuft der?
Wir haben tatsächlich einen mehrstufigen Hiring-Prozess. Allerdings ist er sehr, sehr schnell. Also wir von dann haben schon diese Kultur, dass man auf Dinge schnell antwortet. Das ist ja auch eine große Dienstleistermentalität. Aber das haben wir auch wirklich intern sehr stark ausgeprägt. Im Großen und Ganzen haben wir sehr viel über Referrals. Das kann ich sehr empfehlen, weil da geht man schon die erste Hürde, umgeht die erste Hürde in dem Sinne, dass die Mitarbeiter auch mit Freunden arbeiten können, mit Familie arbeiten können. Wir dadurch, dass wir viele Kunden natürlich auch betreut haben, kennen wir uns auch in der Szene aus. Wir haben ein großes Netzwerk, das heißt, das ist so unsere größte Quelle. Und wenn wir jemanden haben, dann ist es so, dass wir meistens ein virtuelles Meeting, ein Interview wirklich per Video machen, wo wir denjenigen kennenlernen, vor Corona natürlich auch treffen. Und dann gibt es zwei weitere Gespräche. Also zwei würde ich sagen mit dem Managing Director. Einer ist dann nochmal Teamlead und das Ganze wird dann mit gewissen Ankerpunkten besprochen. Und dann gibt es auch eine Entscheidung. Und diese Entscheidung fällt wirklich so aus, da sollten alle Ja sagen. Und wir berücksichtigen quasi auch das Team, ne, und die Komponente und ja.
Nehmt ihr diese Gespräche auf Video auf und reicht ihr dann auch im Team rum oder ist das eher verpönt?
Nein, das machen wir absolut gar nicht. Also ich weiß jetzt auch nicht mit GDPR, wie das Ganze da strukturiert ist, aber wir nehmen tatsächlich keine Aufnahmen auf. Also da sind wir auch sehr geübt, dass man remote auch die Kompetenzen eines Mitarbeiters einschätzen kann.
Wie macht ihr das? Also wenn ihr, das ist ein total spannender Punkt, finde ich. Also Teamfit auf der einen Seite oder Passgenauigkeit zum Team und auf der anderen Seite dann eben nochmal die Kompetenzen. Wie kriegt man das in einem ersten Gespräch relativ schnell abgeklopft?
Ja, sehr gute Frage. Also ich liebe es zum Beispiel mit Interview Scorecards zusammenzuarbeiten. Das haben zum Beispiel auch einige ATS-Systeme mittlerweile als Standard drin, dass man Entscheidungen in einem Recruiting-Prozess, Hiring-Prozess nicht aus dem Bauchgefühl trifft, sondern dass man wirklich sagt, okay, ich hätte da gerne einen Bewertungsbogen. Und wenn man zum Beispiel digital arbeitet, remote arbeitet, dann sollte man sich auch bewusst sein, was sollte derjenige für eine Position erfüllen und welche Charaktereigenschaften braucht derjenige für diese Position speziell, aber auch für das Team. Und das Ganze kann man sich zum Beispiel so vorstellen, dass wir sagen, okay, welche Kompetenzen sind denn wichtig für Remote-Arbeiten? Weil ja, Menschen sind Gewohnheitstiere, sie entwickeln sich auch in diese Richtung, aber man muss auch eine Persönlichkeit dafür haben. Und diese Persönlichkeit kann man zum Beispiel anhand von gewissen Charaktereigenschaften ausmachen. Ist derjenige zum Beispiel gut im Time-Management? Hat derjenige bereits Erfahrungen mit unterschiedlichen Kulturen? Wie ist deren Selbstmotivation? Das ist ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt, weil sich zu motivieren in einem Team, in einem Büro ist was ganz anderes, als wenn man zu Hause ist natürlich. Und das muss auf jeden Fall zutreffend sein, damit man nicht nur das Unternehmen als solches glücklich macht, sondern auch natürlich die Mitarbeiter, weil wir sehr langfristig denken. Onboarding und der neue Mitarbeiter, das ist natürlich auch immer eine gewisse Investition in einen Kandidaten, welche Zeit raubt. Und das Ganze wollen wir schon immer ja so gut abschätzen können, dass wir wissen, okay, das lohnt sich in dem Sinne. Weitere Punkte sind, dass man unter Druck arbeiten kann. Und natürlich, ganz, ganz wichtig, ist die Kommunikationsstärke. Wie gut bist du im Kommunizieren? Bringst du es auf den Punkt? Kannst du vielleicht auch deine eigene Persönlichkeit oder dein eigenes emotionales Empfinden, was du vielleicht gar nicht so zeigen kannst in einem digitalen Team, kannst du das vielleicht auch kommunizieren? Wie empathisch bist du? Und ja, das sind auch gewisse Punkte. Das heißt, man sollte wirklich in einem Interview eine gewisse Checkliste haben, die man abticken kann, die man protokollieren kann, um dann wirklich auf datenbasierte Entscheidungen zu treffen.
Und jetzt mal gesetzt im Fall, der Mitarbeiter kriegt von euch grünes Licht, der kriegt den Vertrauensvorschuss, wird eingestellt. Wie läuft dann so ein virtueller Onboarding-Prozess ab?
Also wir arbeiten mit einem internen Wiki oder einer, man kann auch eine PowerPoint-Präsentation nehmen, wo man wirklich detailliert einmal visionär basiert erzählt, warum eigentlich da in Berlin auf dem Markt ist, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Ne, so ein bisschen diese Founding-Historie erklären, dass Menschen auch das 100% verinnerlichen und dass sie auch das Gefühl haben, Teil davon zu sein und emotional davon abgeholt werden.
Entschuldige, wenn ich einmal kurz einhake, Marie. Ja. Ist das eine Sache, die dann erst quasi nach der Einstellung kommt oder macht man das nicht sogar eigentlich davor?
Es gibt dieses Pre-Onboarding, davor kriegen natürlich unsere New Hires auch Briefing-Material, wie der Markt aussieht, welche Kennzahlen man kennen sollte. Also wir geben da schon sehr, sehr viel zur Einarbeitung und natürlich in den Interviews wird das natürlich auch erzählt. Aber das sind auf jeden Fall auch nochmal Punkte, die nochmal visuell in dieser PowerPoint stattfinden. Wir gehen auf verschiedene Themenbereiche ein in unserer Arbeit. Wir gehen auf Qualitätsstandards ein. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man auch immer wieder den Blick zeigt, wo wollen wir hin und wer sind wir und was ist uns persönlich wichtig. Wir machen ein Shadowing-Programm, dass man sich auch zusammen hinsetzt und gewisse Projekte bearbeitet. Also wir haben da wirklich sehr, ja, ich würde sagen, ein intensives Onboarding, was zwischen Informationsfreigabe besteht, komplettes Kennenlernen, dass man auch weiß im Team, wen hat man zu welchen Themen anzusprechen. Dann natürlich auch eine Introduction-E-Mail, ne, für die Mitarbeiter, dass die auch einfach wissen, wer da jetzt kommt, warum der jetzt kommt. Das heißt, man kann zum Beispiel auch neue Mitarbeiter im All-Hands oder im Weekly vorher ankündigen und sie dann aber auch nochmal im nächsten Schritt, im weiteren Meeting selbst nochmal vorstellen lassen.
Und wie lange dauert es dann erfahrungsgemäß, bis jemand quasi wirklich im Team angekommen ist? Also ich stelle mir das in der rein virtuellen Welt total schwierig vor.
Ich finde persönlich, dass es sich gar nicht viel nimmt im Büro als auch digital, weil man sollte vorab einfach eine sehr gute Struktur haben. Also das heißt, welche Mitarbeiter sind im Onboarding-Prozess mit integriert und dann werden natürlich zwischen diesen Personen außerhalb der Planung, auch im operativen, das fachliche Onboarding, werden dann natürlich auch Gruppen gebildet, die sich in einem Meetingraum zusammensetzen und das Ganze würde dann digital einfach genauso passieren, dass man auch einen Mentor hat, man hat einen Buddy, der so für das Persönliche zuständig ist, der Mentor ist für die persönliche oder für die professionelle Entwicklung sehr, sehr wichtig und das fachliche Onboarding ist dann natürlich fokussiert auf die jeweiligen Fachbereiche.
Ja, und dann trotzdem nochmal die Frage, wie lange dauert das?
Da will ich mich ehrlich gesagt gar nicht festnageln, aber im Großen und Ganzen es kommt immer auf diese Position an, ne? Wie komplex, welche Seniorität hat diese Position. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, die erste Woche ist so eine Orientierungswoche, ankommen, Die zweite Woche ist dieses Adaptieren von der Arbeitsweise, weil ich schon finde, dass wir da eine spezielle Arbeitsweise haben. Und dann sollte eigentlich wirklich alles stehen. Aber das, ich sage jetzt mal so 1 bis 2 Wochen. Natürlich, wenn man eine sehr komplexe Einarbeitung, Onboarding-Phase hat, kann das bis zu 3 Monaten dauern. Ne? Also ich erzähle es ja gerade so ein bisschen aus den DANZ-spezifischen Szenarien. Aber ich würde sagen, so die ersten 3 Monate sind schon sehr, sehr eng mit dem Mentor, dass man immer wieder diese Weekly Calls hat. Manchmal sogar, wenn ich einen Werkstudent habe, dann habe ich 9 bis 9:15 Uhr ein Daily Check-in. Also sowas passiert natürlich auch. Das kann man gar nicht so pauschalisieren.
Spannend. Und sag mal, du hattest eben erwähnt, so was die Skills angeht, Zeitmanagement, Selbstmotivation, unter Druck arbeiten können, Kommunikationsstärke. Sind das quasi jetzt so auch die neuen Themen, mit denen sich quasi eigentlich jeder Berufsanfänger auseinandersetzen müsste und sich die, wenn er die noch nicht hat, nochmal drauf schaffen müsste, um explizit im Homeoffice arbeiten zu können?
Ja, also man sollte wirklich authentisch und ehrlich zu sich selbst sein, überlegen, okay, ist denn dieses Jobangebot wirklich was für mich? Werde ich damit glücklich? Weil es gibt immer 2 Seiten einer Medaille. Und wenn du digital arbeitest, hast du großartige Benefits. Ne? Man lernt vieles über sich selbst. Man perfektioniert Time-Management. Auch das Projektmanagement wird meistens auch oft parallel gezogen. Es ist meistens nicht so, dass du eine Sache hast, wenn die fertig ist, geht's zur nächsten, sondern du musst sehr, sehr gut deine Prioritäten setzen. Ein großer Vorteil von digitalen Arbeiten ist auch, dass du diese Vereinbarkeit mit dem Leben hast. Ich zum Beispiel, ich bin 2-fache Mutter, habe eine Vollzeitposition und bekomme das auch irgendwie gebacken. Warum bekomme ich das hin? Weil ich einfach die Arbeit lebe. Ich erwarte das natürlich jetzt nicht von den kleinsten Praktikanten, dass die jetzt, oder von den jüngsten Praktikanten, dass die jetzt sagen, okay, ich muss jetzt am Wochenende arbeiten. Das ist jetzt natürlich in meiner Position geschuldet, aber ich liebe, dass ich für gewisse Punkte in meinem Leben da bin. Sei es jetzt eine Schulaufführung bei meinen Kindern, 16 Uhr, ich kann da sein, weil ich mir die Stunde hinten ranpacke, weil ich vielleicht auch mal ein Interview mit einem Techie führe, was am Freitagabend passiert. Ne? Also man ist viel, viel flexibler und kann sich natürlich auch auf andere Dinge einstellen. Kehrseite ist natürlich, dass man wirklich Selbstdisziplin haben muss. Das bekommt man aber auch ganz gut vermittelt mit dem Mentor, der einem dann auch wirklich zeigt, du arbeitest derzeit so, was könntest du verbessern, um das und das Ziel zu erreichen. Also Zielvorgaben finde ich wichtig, dass man immer wieder seine Arbeitsweise, sein komplettes Auftreten auch immer wieder reflektiert. Also ich sage ganz klar, Best Practice zu haben heute ist super toll, aber man darf sich darauf nicht ausruhen. Man sollte diese immer wieder verbessern, ne? Immer wieder challengen und sich so weiterentwickeln. Und ich kann sagen, dass das eine tolle Möglichkeit ist, sich so zu entwickeln, auch wenn man zu Hause alleine vor dem PC sitzt. Wenn man gewisse Strukturen, Prozesse verinnerlicht hat, dann macht das wirklich Spaß.
Ja, super spannend, Marie. Dann vielleicht nochmal als allerletzte Frage noch, wenn jetzt ein Unternehmen quasi dabei ist, sich quasi zu virtualisieren, das gibt ja jetzt durch Corona, gibt es natürlich viele Unternehmen, die das plötzlich so im Turbo-Modus machen müssen. Gibt es denn noch Do's und Don'ts, wo du sagst, wenn ihr den Recruiting-Prozess in die digitale Welt überführen möchtet und wenn ihr auch dann hinterher digitale Teams führen möchtet, das sind Dinge, die wir beobachtet haben, die ihr auf keinen Fall machen solltet oder die ihr auf jeden Fall machen solltet?
Do's and Don'ts, also jetzt nur spezifisch auf Remote Recruiting, auf die Transformation. Man hat ja in dieser Krise schon gesehen, dass HR eine sehr zentrale Rolle einnimmt in dieser Krisenbewältigung, aber dass HR auch sehr überschüttet wurde von administrativen Aufgaben. Corona oder Covid-19 hat Dinge, Prozesse beschleunigt. Also natürlich, wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht, da kann noch was kommen, da wird auch noch was kommen. Ich bin allerdings zuversichtlich, aber es gibt gewisse Punkte, wo man natürlich merkt, dass Startups oder Companies, die digitaler aufgestellt sind, einen Wettbewerbsvorteil haben. Die Do's würde ich dementsprechend sagen, dass man ein ATS-System hat, welches man wirklich komplett eingerichtet hat. Da sollte man immer den Customer Success Manager oder den Kundensupport mit einbinden, dass man wirklich alles in diesem Tool vereint. sei es jetzt Greenhouse oder Bamboo HR oder Personio. Also solche Dinge ist auf jeden Fall ein großer Wettbewerbsvorteil und es erleichtert extrem vieles. Man sollte sich darüber Gedanken machen, welche Position man wirklich sucht, was ich auch eingangs genannt habe, und welche Persönlichkeit man dazu braucht, im Sinne von auch Scorecards zu entwickeln. Und wenn man diese Punkte weiß, dann kann man zum Beispiel auch ja die Kanäle breit planen. Hier war immer meine Empfehlung, gerade mit Jobportalen ein bisschen dezenter umzugehen, weil derzeit so viele Menschen auf dem Arbeitsmarkt sind, dass sie um sich schießen und dass man manchmal die Qualität nicht gewährleisten kann, dass man sehr viel Zeit investiert, um diesen Backlog aufzuarbeiten. Man muss natürlich auch die Kandidatenkommunikation 100% übernehmen. Das finde ich auch super wichtig im Employer Branding, dass man wirklich sagt, okay, wir schützen unseren Ruf, wir wertschätzen jeden Bewerber und der hat natürlich dann auch eine Antwort verdient und ein Screening verdient. Also im Großen und Ganzen, interne Kommunikation ist auch nochmal ein super wichtiges Thema. Das muss auf jeden Fall individuell angepasst sein, weil jedes Team arbeitet ganz anders. Gerade wenn man zum Beispiel die Developer, die Tech-Seite sieht und die anderen kaufmännischen Bereiche, genau das Tool, das Recruiting-Tool, und dass man auch vor allem, nur weil ein Interview virtuell vonstatten geht, sollte man es vorbereiten und man sollte es nachbereiten. Also man sollte pünktlich sein, man sollte sich mit dieser Interview-Guidance, mit den Fragestellungen, die wirklich auf ein spezielles Outcome abzielen, darauf sollte man sich konzentrieren. Wir von dann nehmen einen Mix zum Beispiel aus value-based interview Fragen, also wertebasierte, ne, was sind die Kernwerte eines Unternehmens, damit man den Culture Fit gewährleisten kann, und um jetzt zum Beispiel das Arbeiten unter Druck, das Zeitmanagement, die Selbstmotivation, um das zu hinterfragen, das kann ich ja nicht einfach mit einer ganz normalen Frage so direkt fragen, da kriege ich natürlich immer die Wunschantwort, sondern wir machen das mit verhaltensbedingten Fragestellungen, wo es vielleicht kein richtig und kein falsch gibt, aber es gibt Einblicke in die Persönlichkeit. Und das ist auch sehr, sehr wichtig.
Mega spannend, Marie. Vielen, vielen Dank für diese ganzen Insights. Wer soll sich denn bei dir melden und auf welchem Wege?
Auf welchem Wege könnt ihr mich natürlich immer erreichen über LinkedIn. Das ist super einfach, gerne auch über E-Mail. Das ist marie@deinberlin.com. Und ich würde mich freuen, wenn Gründer sich melden, die eventuell in den Austausch kommen wollen, die vielleicht auch Expertise brauchen im People oder im organisationellen Bereich. Ich freue mich immer wieder, HR-Managers zu sprechen, um mich auszutauschen. Man lernt nie aus und man sollte auch dementsprechend heutzutage sehr, sehr viel das Netzwerk pflegen. Das ist super, super wichtig. Ich glaube, das hat uns auch in dieser Krise gezeigt, dass je mehr man auch zwischenmenschlich füreinander da ist, umso besser kann man das Ganze zusammen auch durchstehen. Deswegen haben wir unter anderem auch Dine & Friends entstehen lassen. Das ist ein Netzwerk, ein digitales Netzwerk von professionellen Experten, die ihr Wissen live mitgeben und auch einem transparenten Talentpool. Also derjenige oder diejenige, die das interessant findet, sollten sich definitiv bei mir melden und dann freue ich mich auf die Gespräche.
Super. Also scheint sich zu lohnen, wenn man sich mit dir austauschen möchte. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend, Marie. Vielen, vielen Dank dafür und alles Gute und bis bald hoffentlich.
Danke, Jan. Ich fand es auch super spannend.
Ja, das war also Marie Kanellopoulos von Dann Berlin und damit kommen wir zu unserem nächsten Unterstützer heute. Bei uns ist Arne Hosemann, Managing Director und Co-Founder von Expert Lead hier in Berlin. Arne, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, klar. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, erzählen, was ihr macht?
Ja, sehr gerne. Also ich bin, wie gesagt, Arne, Gründer von Expert Lead und letztendlich, was wir bei Expert Lead machen, ist, dass wir IT-Experten auf ihre technischen Fähigkeiten prüfen. Und zwar mit Hilfe mit einem von uns entwickelten Peer-to-Peer-Testverfahren. Ja, also das kann ich vielleicht mal kurz beschreiben. Letztendlich ist das ein tiefes technisches Interview, wo zum Beispiel ein Softwareentwickler einen anderen Entwickler testet, und zwar in seiner Spezialisierung. Und das Ganze findet komplett remote statt, wird per Video aufgenommen, dabei wird gecodet, diskutiert über den Code. Und dahinter liegt dann ein Scoring zur Bewertung. Ja? Und diese Fragen und Aufgaben, das crowdsourcen wir eben quasi von unserer Community an IT-Experten.
Mhm. Ja? An wen richtet ihr euch damit? Also wer ist da so die typische Zielgruppe?
Genau, die typische Zielgruppe. Also man muss vielleicht einmal sagen, wenn man vorher einmal den Bogen macht, also aus diesem Testing, was ich gerade erläutert habe, haben wir letztendlich zwei Services, die wir anbieten. Ja, das eine ist, dass wir Freelancer vermitteln, die dieses Testing besonders gut bestanden haben. Ja, die vermitteln wir zu unseren Kunden. Der andere Service ist, dass wir dieses Testing, was ich gerade beschrieben hatte, als Service verkaufen. Ja, das heißt, wir testen quasi die Vollzeitbewerber unserer Kunden auf ihre technische Eignung. Und das Produkt ist dann also keine Vermittlung mehr, sondern das ist ja eine Art Zeugnis bezüglich der technischen Eignung. Und dann kann man jetzt eigentlich, glaube ich, gut erkennen, an wen wir uns richten, nämlich letztendlich an alle Firmen, die sich entweder digitalisieren oder Firmen, die schon ein digitales Geschäftsmodell haben und das eben weiterentwickeln möchten und dabei auch die richtigen Leute setzen wollen. Mhm. Ja, und genau, auf der, was man wahrscheinlich auch noch dazu addieren muss, ist, dass wir auf der Community-Seite, sprich der Freelancer-Seite, letztendlich uns an all die richten, die ja selbstständige IT-Experten sind und die Lust haben, Teil von so einer Community zu sein, in der sie auf Projekte zugreifen können, aber eben noch viel mehr machen können, nämlich von anderen lernen können, technisches Interviewing lernen können und noch viele andere Dinge.
Du hast wahrscheinlich jetzt gerade schon so ein bisschen mit verpackt, aber es gibt ja eine relativ große Menge an Tech-Plattformen oder Job-Plattformen für Techies, und Tech-Talente sind ja auch zeitgleich so mit die meist umworbenen, glaube ich. Ne? Das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriger Markt. Warum soll man sich genau mit euch beschäftigen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt tatsächlich viele Player, ja, und das haben wir damals, als wir angefangen haben, natürlich auch schon erkannt und gesagt, genau deshalb bauen wir jetzt nicht noch eine Vermittlungsagentur auf oder die nächste Freelancer-Plattform. Also die Spezialisierung, die wir haben, und ich hoffe, das ist schon rübergekommen, ist eben das Thema Testing. Ja, und inzwischen eben so weit, dass wir eben als eine der beiden Service Lines dieses Testing als solches eben verkaufen. Ja, also da findet gar keine Vermittlung mehr statt. Und dann ist der große Unterschied eben zu allen Agenturen, die es im Markt gibt, zu gängigen Freelancer-Plattformen, dass wir nicht einfach nur quasi CVs weiterleiten, sondern dass letztendlich bei uns jeder der Community getestet wurde, und zwar von der Community, ja, und zwar technisches, tiefes Testing. Und letztendlich heißt es für den Kunden, dass er sich enorm viel Zeit spart, und zwar wertvolle Zeit, die letztendlich einen VP Engineering zum Beispiel oder einen CTO üblicherweise in Interviews verbringt. Ja, und da ist es egal, ob es jetzt um Freelancer geht oder die eigenen Vollzeitbewerber. Wir testen, Kunden sparen sich diese Zeit, können stattdessen die Zeit in ihr Produkt investieren, und am Ende verringern wir so natürlich auch das Risiko, dass man irgendwie den Falschen hirrt.
Klingt total spannend. Wenn man sich jetzt dafür interessiert, wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen, und vor allem, wer sollte das tun?
Genau, also letztendlich egal, ob man jetzt sich dafür interessiert, Zugriff auf geprüfte IT-Experten zu bekommen, oder ob man seine eigenen Vollzeit-IT-Bewerber bei uns testen möchte. In beiden Fällen geht man idealerweise auf unsere Internetseite www.expertlead.de oder .com, füllt in 3-4 Minuten kostenfrei das Kontaktformular aus, und dann geht der Prozess auch schon los. Ja, ich meine, die Alternative wäre, das geht auch, dass man uns an mail@expertlead.de schreibt. Und ja, dann geht es los. Also wenn wir über das Freelancer-Business reden, dann lassen wir quasi die Projektkriterien durch unser System laufen, schicken geeignete Freelancer innerhalb von 2 Tagen, und dann gibt es in der Regel einen Intro-Call, damit die Kunde und Freelancer sich kennenlernen, und dann kann das Projekt auch losgehen. Ja, da reden wir von 4-5 Tagen. Und bei dem Testing-Business, Da wählen wir dann eben entsprechende Interviewer aus, die die Jobbeschreibung quasi testen können und auch dann auf Basis quasi der Informationen, die uns der Kunde online zugespielt hat. Und auch dann geht es direkt los. Das heißt, die Kunden schicken uns die CVs ihrer Bewerber. Wir spielen sie den Interviewern in aller Welt zu, um die Interviews durchzuführen, von remote, wie ich das schon angesprochen hatte. Und dann einen Tag nach dem jeweiligen Interview schicken wir quasi diesen Online-Report oder Zeugnis dem Kunden zu, mit dem detaillierten Scoring und Bewertung des Kandidaten.
Super, Arne. Also finde ich toll. Vielen Dank dann, dass du das mit uns geteilt hast und auf bald hoffentlich, ja?
Sehr gerne.
Ja, das war also Arne Hosemann von ExpertLead hier in Berlin. Und vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Wir freuen uns natürlich über jeden Werbepartner, der diesen Podcast hier supportet. Wenn auch ihr Interesse daran habt, in diesem Podcast hier werblich aufzutauchen, dann lasst uns das bitte wissen. Unsere E-Mail-Adresse dafür ist podcast@startup-insider.com. Und ja, auch gerne vielleicht mal im Bekanntenkreis rumhorchen, wer den Podcast noch nicht kennt und vielleicht hier diesen Kanal eben für sich nutzen möchte. Es hilft uns auf jeden Fall, diesen Podcast genau in der Form zu machen, wie wir das tun. Ihr merkt ja, das ist relativ aufwendig. Machen wir gerne, aber wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall über Unterstützung. So, und damit kommen wir zum nächsten Gesprächspartner. Bei mir ist Martina van Hettinger von iPotentials, auch hier in Berlin. Und ja, mit ihr ist auch unser Gewinnspiel verbunden, denn wir reden gleich über ein Buch, das sie herausgebracht hat, zusammen mit Constanze Buchheim. Und dieses Buch gibt es dreimal zu gewinnen. Es geht natürlich ums Thema Recruiting. Von daher, wenn das spannend für euch ist und ihr euch über diesen Podcast hinaus noch mit Wissen auftanken möchtet, bleibt auf jeden Fall dran. Gewinnspielinformationen kommen am Ende dieser Sendung. Ja, und jetzt herzlich willkommen im Podcast, Martina.
Vielen Dank, ich freue mich, heute hier zu sein.
Super. Damit wir reinkommen, kannst du dich vielleicht mal vorstellen und nochmal erzählen, was iPotentials genau macht.
Ja, sehr gerne. Ich bin seit über 6 Jahren Geschäftsführerin und Mitinhaberin von iPotentials. Wir sind die Personalberatung für Unternehmer im Innovationszeitalter und das seit über 10 Jahren. Das heißt, wir besetzen zum einen Geschäftsführer und Führungskräfte, die unternehmerischen Erfolg in Zukunft sichern können und befähigen Organisationen auch dazu, es selbst zu tun. Ja? Also zum Beispiel zählen zu meinen Kunden unter anderem Celonis, Urban Sports Club, Delivery Hero und viele mehr, aber auch zum Beispiel transformierende Mittelständler und Corporates wie beispielsweise Adidas, Knauf, Winterhalter, Daimler und viele mehr.
Jetzt muss man vielleicht kurz zur Einordnung nochmal sagen, du arbeitest mit Constanze Buchheim zusammen, die kennt man in der Szene relativ gut, sie ist ziemlich bekannt, weil sie, glaube ich, auch mit Lukas Gadowski, wenn ich mich richtig erinnere, ne, zusammen Team Europe, glaube ich, genau, mal mit genau aufgebaut hat, ne?
Also die Hintergrundgeschichte ist ein bisschen folgende. Constanze hat damals mit Lukas Gadowski zusammen Spreadshirt aufgebaut, damals in der HR-Funktion, und ist dann auch mit ihm nach Berlin gegangen, als er bei Spreadshirt rausgegangen ist, um eben Team Europe zu gründen. Und ich bin damals bei Team Europe quasi eingestiegen als Constanzes Nachfolgerin in der gleichen Funktion, als sie mit Team Europe zusammen iPotentials gegründet hat. Damals wurde eben iPotentials gegründet, weil es keine Personalberatung gab, die überhaupt verstanden hat, was digitale Positionen eigentlich sind und was so ein Startup überhaupt braucht, um erfolgreich wachsen zu können. Und schon damals, als ich dort eingestiegen bin, wurde ich quasi mit ähnlichen Themen betreut. Das heißt, ich habe zum einen Team Europe selbst mit aufgebaut. Wir haben damals auf circa 35 Mitarbeiter skaliert. In der Zeit saß ich dann auch noch zusammen mit Fabian Siegel und Niklas Östberg im Büro, die ja später quasi dann Lieferheld und Delivery Hero gegründet haben. Und auch da haben wir dann innerhalb von 2 Jahren Delivery Hero relativ schnell hochskaliert. Und das waren sozusagen alles Erfahrungen in den 2 Jahren meiner Tätigkeit dort, die mir eben gezeigt haben, was Personal und vor allem die richtige Besetzung der Führungskräfte und Gründungsebene eigentlich für einen Wertschöpfungshebel ist. Und das habe ich dann mit Constanze eben länger diskutiert und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch zusammen was machen, lass uns doch ein Buch schreiben, Das war 2014, das haben wir dann veröffentlicht. Der Name ist HR für Startups, Recruiting und Retention im digitalen Zeitalter, wo wir uns genau mit diesen Themen auseinandergesetzt haben, nämlich wie finde ich eigentlich die richtigen Führungskräfte für mein Unternehmen, die wirklich Zukunft von Unternehmen gestalten können, die Entscheidungen in unsicheren Zeiten treffen können und zudem noch technologieaffin sind, und wie gestalte ich überhaupt auch so eine Organisation, die eben extrem schnell wachsen muss von der Prozessseite her, von der Organisationsdesignseite und auch von der Führungskulturseite. Und so sind wir letzten Endes zusammengekommen, weil wir dann bei dem Buchschreiben quasi entdeckt haben, dass wir doch zusammen iPotentials zur führenden Personalberatung im Innovationszeitalter ausbauen möchten. Und das ist uns in den letzten 6 Jahren auch gemeinsam ganz gut gelungen.
Jetzt hast du gerade schon digitale Positionen angesprochen. Genau. Da sind wir ja eigentlich mittendrin im Thema, was sich quasi in der Krise jetzt gerade verändert. Siehst du irgendwie, dass das Thema digitale Kompetenz jetzt stärker nachgefragt wird, würde man ja eigentlich vermuten, ne?
Ja, also grundsätzlich war es ja so, dass quasi nach dem ersten Corona-Lockdown erstmal so eine Art Schockstarre durch die Wirtschaft ging, wo wirklich erstmal 2 bis 4 Wochen gar nichts passiert ist. Und dann haben wir aber sowohl von Corporate- als auch Mittelstandskunden sehr stark bemerkt, dass dieses Thema digital und natürlich Innovation wichtiger denn je für sie wird. Denn wenn wir jetzt den klassischen Retail betrachten, mussten die natürlich, egal ob kleiner oder großer Kunde, direkt auf Online-Lösungen auch ausweichen. Wer noch keinen E-Commerce-Shop hatte, sieht man ja auch an dem Erfolg von Shopify oder anderen Marktteilnehmern, musste sich da relativ schnell mit digitalen Lösungen beschäftigen. Das heißt, auf der einen Seite war es natürlich eine Art Katalysator. Auf der anderen muss man auch ganz klar sagen, haben alle einen extremen Sparkurs gefahren. Das heißt, nur weil sie wussten, dass digital relevant ist, haben sie nicht agieren können. Auch zum Teil natürlich wegen Kurzarbeitsregelungen und unternehmensweiten Budget Freezes, ja. Aber jetzt, dadurch, dass die Lage sich jetzt einigermaßen stabilisiert hat, sage ich mal ganz vorsichtig optimistisch, merken wir jetzt auch verstärkt die Nachfrage wieder aus dem Markt heraus, gerade eben für digitale Führungskräfte und auch Geschäftsführungsnachfolge.
Und was sind so die Digitalkompetenzen, die gerade am stärksten nachgefragt werden? Was würdest du sagen? Oder was hat sich vielleicht auch stark verändert in der Nachfrage?
Also verändert hat sich insofern nicht so viel, da gerade Geschäftsführer und Führungskräfte ja auch mittel- bis langfristig strategisch sind. Da hat sich es eher quasi von dem Zeitpunkt des Recruitings verändert. Was jetzt aber sehr deutlich sichtbar ist, ist halt noch mehr dieses Entscheidungen in unsicheren Zeiten und Kommunikationsfähigkeit, was noch stärker nachgefragt wird. Ja, was ja primär überraschend ist, weil es ja gar nicht wirklich digital ist. Aber die Kunden, die zu uns kommen, wissen schon mal auf jeden Fall, dass sie jemanden wollen, der natürlich technologieaffin ist. Und natürlich gibt es auch den klassischen CTO und CIO, der immer wieder nachgefragt wird. Aber mittlerweile gerade, sage ich mal, in der transformierenden Welt geht es sehr stark um sogenannte Brückenschläger, die eben wirklich diese Transformation und Veränderung in die Organisation bringen können, vor dem Hintergrund von nicht vollständigen Datensätzen und der Unsicherheit der Zukunft, und damit sich auch trauen, Entscheidungen zu fällen, Fehler zu machen, sich vor ihre Mannschaft zu stellen und die Mannschaft eben auch ganzheitlich mitzunehmen. Weil die Antwort heutzutage ja nicht sein kann, dass wir sozusagen Innovation nur von außen reinholen in die Organisation, sondern wir müssen natürlich intern vor allem auch die Leute mitnehmen, die schon in den Organisationen sitzen.
Kannst du mich mal abholen, wie ihr das so abklopft im Vorfeld? Also wie identifiziert man jemanden, der quasi Entscheidungen in unsicheren Zeiten treffen kann oder der dann irgendwie auch mit einer Unsicherheit der Zukunft umgehen kann? Das ist mir gar nicht so klar. Ja.
Das ist auch nicht so einfach. Da haben wir in den letzten 10 Jahren auch diverse Modelle erarbeitet, um sowas sicherzustellen, und haben da ein sogenanntes Exzellenzmodell kreiert. Das findet sich auch in unserem Buch oder auf unserer Webseite, wen das interessiert, wo wir neben fachlichen Skills, die natürlich immer einfacher verifizierbar sind auf Basis von vorherigen Berufsstationen und KPIs, vor allem eben auch auf die persönliche Motivationsebene eingehen als auch die Werteebene. Das sind dann einfach Tiefeninterviews, die wir führen, sehr ausführliche, wo wir auch bestimmte, ich sag mal, motivatorische Tests einsetzen und unsere eigene Diagnostik-Methodik.
Wie lange dauert so ein Prozess, wenn man an euch jetzt rantritt und sagt, wir suchen eine digital affine Führungskraft, die jetzt irgendwie entscheidungsstark ist und eine Mannschaft abholen kann? Wie lange braucht ihr, um so jemanden abzuholen?
Also grundsätzlich dauert so ein Prozess in der Regel circa 3 Monate, wobei es natürlich immer stark auf den Kunden ankommt und wie der auch zeitlich aufgestellt ist. Also bis der Kunde quasi von uns passende Profile hat, vergehen in der Regel 4 bis 6 Wochen. Und das Wichtigste daran ist sozusagen der Profildefinitionsworkshops am Anfang, wo wir eben genau mit unserer Methodik rangehen und anhand der Unternehmensstrategie wirklich herunterbrechen, welchen Anteil die Position an der Unternehmensstrategie hat und welche Kriterien sozusagen in diesen 3 Dimensionen, die ich gerade erläutert habe, deshalb auch definiert werden und von uns dann eben auch im Markt entsprechend gescreent werden. Um dir dann ein Beispiel zu geben, also wir sprechen dann in der Regel so circa 150 Kandidaten an. Die konvertieren wir sozusagen in telefonischen Pitches dann in Erstinterviews und tiefprüfen die in Zweitinterviews. Und dann am Ende bekommt der Kunde quasi 3 bis 5 maximal passende, den Top-Kriterien entsprechende Kandidaten von uns, die dann eben auch anhand von Daten vergleichbar gemacht werden. Aber das ist sozusagen ein ganz schön sportlicher Conversion-Funnel, wo wir sozusagen auch wirklich stark selektieren.
Und wie viel von diesen ganzen Prozessschritten läuft rein digital? Hat sich das geändert bei euch? Ja. Oder ist das irgendwie quasi, muss man sich in jedem dieser Schritte treffen irgendwie? Du sagtest Telefoninterview, aber genau, wie geht's denn weiter?
Ja. Also grundsätzlich sind wir ja aus der Startup-Szene geboren. Das heißt, wir waren von Anfang an sehr digital und toolgestützt. Das sind wir immer noch. Unser Versprechen war aber immer, die Kandidaten persönlich im Zweitgespräch zu treffen, weil ja 80% der Kommunikation eben nonverbal stattfindet. Das haben wir natürlich jetzt in Zeiten von Corona auf Zoom umgestellt. Das funktioniert auch sehr gut. Wir haben auch tatsächlich einige Kunden, die in dieser Zeit mit uns komplett virtuell rekrutiert haben, sprich die Kandidaten waren tatsächlich nicht bei denen im Büro vor Ort, um sich da auch das Büro anzusehen. Es ist aber nach wie vor tatsächlich, sage ich mal, die Minderheit. Die Mehrheit hat darauf bestanden, mit Sicherheitsabstand, also sowohl Kandidaten als auch kundenseitig, sich im finalen Gespräch in die Augen zu sehen und wirklich einmal haptisch zu erleben, wer einem da eigentlich gegenüber sitzt. Und am Ende, solange Virtual Reality, sage ich mal, noch nicht 100% funktioniert, ist es auch so, dass man immer noch das ein oder andere Mal auch Überraschungen erleben kann, wenn man sich dann das erste Mal persönlich begegnet.
Siehst du, dass das kommt? Virtual Reality, ist das ein Thema für euch?
Also für mich, weil ich mich sozusagen gerne mit diesen Technologien beschäftige. Ich sehe jetzt aber noch nicht, dass das in den nächsten 2 bis 5 Jahren irgendwie marktreif sein wird. Also zumindest nicht in deutschen Unternehmen. Da haben wir gerade noch ganz andere Themen, bevor wir das angehen.
Und sag mal, die Erwartungshaltung von Bewerbern, hat sich die geändert jetzt in den letzten Wochen und Monaten? Also Stichwort zum Beispiel Homeoffice, flexibles Arbeiten und so weiter?
Ja, absolut. Also wir sehen im Markt und auch bei uns im Team, dass diese Homeoffice-Lösung häufig natürlich auch kombiniert mit Kurzarbeit relativ gut aufgenommen wurde, in Anführungszeichen. Also die Kurzarbeit natürlich, wenn sozial verträglich, sprich in vielen Startups wurde beispielsweise von 40 Stunden auf 30 reduziert und das dann eben angereichert mit maximaler Flexibilität, wo quasi viele Arbeitnehmer heute sagen, das ist für sie ein extrem starkes Modell.
Und sag mal, das Thema Büro, ist das aus eurer Sicht, verliert das an Bedeutung oder wie ist das ein wichtiges Argument auch zur Kandidatengewinnung? Ist das, ich kann das noch nicht so ganz greifen, wie das in der Zukunft aussehen wird, wie viele Leute tatsächlich vom Team im Büro sein werden, physisch vor Ort, wie oft man da sein wird und so weiter. Aber ist das für einen Bewerber wichtig, die Leute zu treffen?
Also Ich glaube schon, je jünger ein Berufs- oder ein Bewerber ist, desto wichtiger ist sozusagen auch der persönliche Kontakt und die Ausbildung und dieses Gefühl der Zugehörigkeit im Büro. Aber wir sehen schon den Trend, dass sozusagen die Teams eher sagen, mir reicht auch mal einen Tag pro Woche oder zwei, und wir schätzen eigentlich diese Freiheit und auch die Möglichkeit, eben nebenher auch mal einkaufen gehen, was Privates zu machen, in der Mittagspause joggen zu gehen, viel höher ein als diese Anwesenheit im Office. Also wir sehen gerade, ist ja häufig so, man blickt nach Amerika, was da so passiert. Da haben jetzt alle, gut, liegt auch an der tragischen Covid-Situation dort vor Ort, komplette Flexibilität angekündigt, was diese Regelungen angeht. Und auch hier überlegen einige Kunden von uns, das schon genauso anzuwenden, und tun es auch. Und die Resonanz ist überraschenderweise eben eher positiv. Es erfordert dann aber eben in der Führung und in der Teamkommunikation neue Formate, um den Teamzusammenhalt und auch den Austausch anderweitig zu stärken, wie beispielsweise tägliche Huddles, wo man kurz mal eben einen Schlag aus Abtausch hat und einen auch informellen Informationsaustausch, um eben auch diese Kaffeemaschinen-Talks im Zweifel ein bisschen zu ersetzen.
Und eure Genese ist aus der Startup-Welt. Du hast aber auch erzählt, dass ihr eben für Corporates und Mittelstand arbeitet. Siehst du da große Unterschiede gerade? Also in dem zwar Thema Geschwindigkeit der Digitalisierung, Umstellung auf diese ganze neue Arbeitswelt und so weiter. Siehst du da Unterschiede?
Ja, selbstverständlich. Also grundsätzlich war das natürlich schon so, dass die Startups halt auch mit Laptops und ausgestattet sind. Die hatten meist auch VPN-Clients und so weiter. Das heißt, da war sozusagen dieser, ups, jetzt ist kompletter Lockdown, ab morgen funktioniert alles remote, deutlich einfacher, für die meisten zumindest. Ich spreche natürlich nicht für alle, als das jetzt in der Corporate-Welt möglich war. Ja, da gibt es einfach noch häufig eben die Standcomputer. Da ist es schon mal technisch einfach viel schwieriger gewesen, das alles umzusetzen. Das zum einen, und dann war natürlich auch Homeoffice und mehr Flexibilität auch bei den Startups häufig schon verbreiteter, als das bei den Corporates ist. Mittlerweile ist aber eher das Feedback spannend, dass die Corporates quasi stärker gelernt haben, zu sagen, Homeoffice ist auch eine Möglichkeit, und diese Flexibilität ist was die Mitarbeiter zufriedener stimmt, und das wollen wir auch beibehalten, wohingegen eher die Startups häufig jetzt sagen, wir freuen uns schon wieder auf ein bisschen mehr Präsenzkultur, und das ist ganz schön schwierig, so eine Organisation komplett remote zu führen.
Super. Ja, Martina, vielen, vielen Dank, das ist sehr spannend. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Ich glaube nicht. Wichtig noch zu sagen, bleibt alle gesund, und wir hoffen, dass es jetzt erstmal mit den Zahlen weiter nach unten geht, und genau, wünschen alle erstmal eine gute Zeit.
Super. Vielen, vielen Dank. Ja, dann kommt ihr auch gut durch den Rest der Krise, hoffentlich keine zweite Welle, und ja, bis bald dann hoffentlich.
Absolut.
Ja. Bis schönen bald. Gruß an, Jan, schönen gut. Gruß an Konstanze.
Sage ich. Tschüss. Mhm.
Ciao. Ja, das war also Martina van Hettinger von iPotentials. Und wenn ihr eines der drei Bücher gewinnen möchtet, über die wir gesprochen haben, dann hinterlasst bitte eine iTunes-Rezension, eigentlich wie immer. Und die kann gut sein, die kann schlecht sein. Wir freuen uns auf jeden Fall über ehrliches Feedback. Und wir freuen uns natürlich darüber hinaus auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Damit helft ihr uns. Damit helft ihr aber hoffentlich eben auch euren Bekannten und Freunden, denen ihr davon erzählt. Denn wir glauben ja fest daran, dass wir hier einigermaßen relevante Inhalte rüberbringen. Wenn nicht, gebt uns wie gesagt Feedback. Wir wollen uns immer verbessern. Ja, und eine dieser Verbesserungen ist eben, dass diese Folge heute nicht zu lange werden sollte. Deswegen haben wir sie aufgeteilt in zwei Folgen. Wie vorhin schon gesagt, am Freitag geht's weiter. Ich kann versprechen, die Gäste vom Freitag sind genauso cool. Also von daher freue ich mich, wenn wir uns am Freitag wiederhören. Bis dahin noch eine schöne Restwoche. Alles Gute und tschüss.